lese euch mal ein Gedicht vor. Kaninchen, oh Kaninchen, du bist nur zwei Ohren und eine Brust und der Rest von dir ist Graben und Buddeln. Was haltet ihr davon? Klingt komisch, oder? Ich habe noch eins. Der Elefant. Und was ist der Elefant? Und was lehrt dich, was der Elefant ist? Er hat einen strähnigen Schwanz und einen langen Rüssel. Ein geradezu unbedeutendes Geschöpf unseres Herrn. Das klingt noch nicht viel besser. Das klingt, als hätte das eines meiner Kinder geschrieben. Das Erstaunliche ist, diese Gedichte stammen nicht von einem Kind. Das haben nicht nur erwachsene Männer geschrieben, sondern Männer aus einem Volk, das die besten Poeten der damaligen Zeit hervorgebracht hat. Nicht, dass sie nicht in der Lage waren, bessere Poesie zu schreiben. Die waren Experten darin und die haben wunderschöne Sachen geschrieben. Mit diesem Ergebnis kamen sie, als sie versucht haben, etwas ganz Neuartiges zu kreieren. Etwas, was es noch nie in der Poesie gegeben hat. Eine Form von Literatur, die einmalig ist, die man nicht einordnen kann in irgendeine Kategorie, die damals bekannt war. Diese Männer waren Araber und sie haben vor etwa 1400 Jahren gelebt. Und in der arabischen Geschichte gibt es nur ein einziges Buch, das dieses Kunststück fertiggebracht hat. In einer Kategorie zu schreiben, die es noch nie gegeben hat, die in keine bekannte Literaturkategorie eingeordnet werden kann. Und das ist der Koran. Der Koran ist für die Muslime eine wörtliche Offenbarung Gottes. Es ist nicht eine Inspiration oder eine ungefähre Wiedergabe, sondern es ist das, was wir glauben, was Gott direkt offenbart hat, was er direkt gesagt hat. Es ist nicht die Formulierung eines Menschen. Es hat deswegen auch einen ganz eigenen Stil. Man kann es nicht vergleichen mit anderen heiligen Büchern. Wenn man den Koran zum ersten Mal liest, dann erwartet man häufig etwas in Richtung der Bibel. Aber er ist was ganz anderes. Er ist eine Anleitung für den Menschen und gleichzeitig nicht einfach nur eine lose Anreihung von Geboten. Die Verse im Koran, die Gebotscharakter haben, die eine direkte Anweisung enthalten, das sind bestenfalls 500, insgesamt vielleicht 10%. Der Rest drumherum, das sind Weisheiten, Geschichten, Lehren, die den Menschen helfen sollen, diese Gebote überhaupt erst zu befolgen. Und das macht die Struktur des Korans einzigartig. Wenn man jetzt sagt, dass dieses Buch direkt von Gott offenbart wurde und dass er der Autor ist, dass nie ein Mensch Hand daran angelegt hat, dann ist das mit ganz bestimmten Erwartungen verbunden. Wenn mein Sohn zum Beispiel ein Gedicht schreibt oder irgendeine Geschichte, dann kann man das immer am Stil erkennen. Man liest das und man müsste nicht wissen, dass mein Sohn das geschrieben hat. Man würde trotzdem erkennen, dass es ein Kind war. Auch wenn man es vorher nicht weiß. Es hängt mit der Wortwahl zusammen, mit der Formulierung der Sätze, mit der Komplexität. Das kann man immer unterscheiden von dem, was ein Erwachsener geschrieben hat. Und genauso, wenn man das Werk eines professionellen Autors anschaut, dann wird man auch das immer unterscheiden können von dem, was jemand geschrieben hat, der vielleicht überhaupt keine Erfahrung hat. Man kann es einfach am Stil erkennen. Und genau das Gleiche ist auch mit der Erwartung verbunden, die man gegenüber Gottes Wort hätte. Wenn man es lesen würde, würde man sagen, okay, es muss eine menschliche Sprache sein, denn sonst könnten wir ja nichts damit anfangen. Aber gleichzeitig muss es auf eine Art und Weise formuliert sein, die sich völlig von den anderen abhebt. Genauso wie ein professioneller Autor immer von einem Kind zu unterscheiden ist, genauso kann man Gottes Wort immer von dem eines Menschen unterscheiden. Okay, dann schauen wir uns das Ganze einmal an. Was hat die Araber dazu gebracht, dass sie überhaupt versucht haben, solche Gedichte zu schreiben? Und wieso waren sie nicht in der Lage dazu, den Stil des Korans zu imitieren? Die arabische Sprache, wie wahrscheinlich alle Sprachen auf der Welt, kann man in zwei große Bereiche unterteilen. Der eine ist die Prosa. Das ist die normale Erzählung. Das sind Geschichten, die darin geschrieben werden. Erzählungen, Märchen, normale Nachrichtensendungen, selbst normale Gespräche, die würden alle in den Bereich der Prosa fallen. Der zweite große Bereich ist die Lyrik. Das, was wir als Poesie kennen. Das ist auch eine Literaturform, aber in Versen geschrieben. Das zeichnet sie aus. Häufig mit einer Reimstruktur verbunden, aber nicht unbedingt. Und das sind die beiden großen Bereiche, Prosa und Lyrik. Und die Araber haben ihre Lyrik, den Bereich der Poesie, noch weiter unterteilt. In 16 Unterkategorien. Man nannte das damals Bihar. Bihar bedeutet sowas wie Meere. Sie haben dieses Wort gewählt, weil das für, unter anderem für die Betonung der verschiedenen Verse steht, wie Wellen auf dem Meer. Und jedes arabische Werk, was wir bis heute kennen, auch aus der Zeit vor dem Islam, lässt sich eindeutig in eine dieser Kategorien einteilen. Es stammt entweder aus der Prosa oder aus einem der Bereiche der Lyrik. Die einzige Ausnahme ist der Koran. Und deswegen hat man bis heute für den Koran noch eine eigene Kategorie. Deswegen ist die arabische Sprache die Sprache, die drei Kategorien hat: Prosa, Lyrik und Koran. Das ist nicht einfach eine Form des Respekts, sondern es ist, weil es in keine der anderen Kategorien reinpasst. Der Koran ist in Versen geschrieben. Deswegen würde man erst einmal sagen, okay, er ähnelt der Lyrik, der Poesie. Versucht man ihn aber einzuordnen in irgendeine von diesen 16 bekannten Kategorien, dann passt er nirgendwo rein. Alle diese Kategorien haben bestimmte Regeln. Das heißt, man kann einfach nachschauen, ob ein Werk da reinpasst. Und gleichzeitig erzählt er viele Geschichten, was eher zur Prosa passt. Schaut man sich aber die Definition der Prosa an und vergleicht das mit dem Koran, passt er nicht hinein. Er ist weder das eine noch das andere. Es ist wirklich eine separate Kategorie. Und das haben die Leute damals versucht nachzumachen. Die haben gesagt, okay, wenn der Koran so geschrieben ist und irgendein Mensch muss den ja geschrieben haben, so wie sie geglaubt haben, dann sollten wir ja auch dazu in der Lage sein. Und das Interessante ist, sobald sie das versucht haben, klang das immer irgendwie komisch. Sie kamen dann mit diesen Gedichten aller Kaninchen, oh Kaninchen. Klar, es ist eine Sache, man könnte sagen, es passt in keine Kategorie, aber es ist Unsinn. Deswegen hat man jedes arabische Stück Literatur, kann man deswegen entweder in die Prosa einordnen, in die Lyrik, oder es ist totaler Unsinn. Mit Ausnahme des Korans. Der Koran ist das einzige Buch, das es fertiggebracht hat, etwas außerhalb jeglicher Kategorien der Literatur zu bringen. Und das ist auch als Herausforderung im Koran erwähnt. Denn die Leute haben damals zuerst gesagt, okay, das ist das Buch von irgendeinem Menschen. Es hat sich ein Dichter ausgedacht oder jemand diktiert diese Verse. Und schon im Koran steht, okay, wenn ihr glaubt, das hat sich jemand ausgedacht, dann bringt ein Buch wie dieses. Macht doch das Gleiche. Ihr solltet doch dazu in der Lage sein. Wenn ein Mensch sich das ausgedacht hat, müsst ihr das doch auch können. Okay, ein ganzes Buch ist vielleicht etwas viel. Wenn ihr das nicht könnt, dann bringt 10 Suren. 10 Suren, eine Sure ist ein Kapitel im Koran. Und es gibt sehr kurze davon, einige sind nur 3 Zeilen. Das sollte doch machbar sein. Wenn jemand ein ganzes Buch sich ausdenkt, dann müsste doch sein Gegner in der Lage sein, sich zumindest ein paar Verse auszudenken. Okay, 10 Suren ist vielleicht immer noch viel. Bringt eine Sure. Nur eine einzige Sure, das steht im Koran. Wenn ihr meint, das stammt nicht von Gott, bringt eine Sure wie diese. Und das ist eine Herausforderung, die gültig ist bis zum heutigen Tag. Wenn jemand meint, das hat ein Mensch verfasst, dann bringt eine einzige Sure wie diese. Der Koran ist 1400 Jahre alt. Und bis zum heutigen Tag haben wir nichts, was vergleichbar ist mit einer einzigen Sure. Man sieht heute viele Menschen, die sich bemühen, den Islam zu widerlegen. Und es gibt, wer weiß, welchen Aufwand, den sie dafür betreiben. Es wäre ganz einfach. 3 Zeilen wie eine Sure im Koran, die ganze Geschichte wäre erledigt. Mehr braucht man eigentlich nicht zu machen. Wofür das ganze Geld investieren oder 3 Zeilen? Aber diese Herausforderung ist gültig bis zum heutigen Tag. Der Koran vereinigt Prosa und Lyrik auf eine ganz erstaunliche Weise. Er ist in Versen geschrieben mit einer bestimmten Reimstruktur. Und ein Kennzeichen der Poesie ist, dass sie eigentlich sehr wenig Informationen enthält. Man könnte sich nicht vorstellen, dass ein Buch aus dem Bereich der Wissenschaften, beispielsweise aus der Biologie, in Gedichtform geschrieben wäre. Das wäre theoretisch möglich. Man könnte das mal versuchen. Sagen wir, ich wollte einen Baum beschreiben in einem Biologiebuch. Und ich würde das jetzt in Gedichtform machen. Und, na gut, ich bin jetzt kein großer Poet. Kleiner Vierzeiler. Der Baum, man glaubt es kaum, hat eine Rinde, die ich ziemlich grünlich finde. Wie gesagt, ich bin kein herausragender Poet. Aber das könnte man ja als Beschreibung für einen Baum in so einem Buch finden dann, wenn man es in Poesie schreiben wollte. Es fällt aber sofort auf, dass eigentlich in diesen vier Zeilen wenig Information steckt. Eigentlich geht es nur darum, dass der Baum eine grüne Rinde hat. Und das kann man viel kürzer formulieren. Wenn man das in Form der Poesie macht, wird das sehr aufwendig. Es werden vier Zeilen raus, man muss viele Wörter einfügen, die eigentlich gar keinen Informationsgehalt haben. Und das ist ein Kennzeichen der Poesie. Poesie zeichnet sich dadurch aus, dass sie in der Regel sehr schön klingt, aber wenig Information enthält. Und die Prosa ist in der Regel umgekehrt. Man achtet nicht so sehr auf den äußeren Stil, auf die Schönheit, aber man kann viel Information verpacken. Der Koran vereinbart beides. Er klingt schön wie die Poesie und übertrifft diese noch bei weitem. Und gleichzeitig hat er den Informationsgehalt der Prosa und übertrifft diesen noch bei weitem. Es ist das einzige Buch, das diese Kombination in dieser Art und Weise zustande gebracht hat. Wenn man jetzt sagt, der Koran übertrifft die Poesie oder er hat einen unnachahmlichen Stil, eine äußere Schönheit, die jeder erkennt, dann ist das nicht erstaunlich, wenn ein Muslim das sagt. Das ist sowieso klar. Und wahrscheinlich würde jeder Anhänger einer Religion das von seinem Buch genauso behaupten. Das ist also nicht weiter verwunderlich. Das Erstaunliche am Koran ist, dass dasselbe die Gegner gesagt haben. Dass der Muslim das sagt, ist normal. Aber dass die Gegner, die erbitterte Feinde vom Koran waren, dasselbe gesagt haben, das macht das Ganze schon wieder erstaunlich. Das ist eigentlich das glaubwürdigste Lob, was du bekommen kannst. Dass ein Fan von dir dich lobt, das ist nicht erstaunlich. Wenn ein Gegner das tut, dann kannst du sicher sein, dass er das ehrlich meint. Und die Araber damals, die wussten, wovon sie reden. Sie waren Experten auf dem Gebiet der Literatur und Poesie. Und sie waren überwältigt von der Schönheit dieses Buches. Wenn sie zusammensaßen und das Buch wurde zitiert, sie konnten sich seiner Schönheit nicht entziehen. Einmal saßen die ganzen Gegner des Islam versammelt und der Prophet liest eine Sura aus dem Koran und sie enthält einen Vers, sich niederzuwerfen. Alle hören wie gebannt zu, bis zu dieser Stelle und werfen sich nieder. Wenn der Prophet in seinem Haus den Koran gelesen hat, sind die Führer seiner Gegner sind gekommen, haben sich nachts versammelt und wollten auch diese Verse hören. Und wenn sie sich dann da getroffen haben, waren sie erschrocken, dass die alle auf einmal gekommen sind, um diese Schönheit zu bewundern. Und irgendwann haben sie gesagt, okay, wenn die Leute uns erwischen, dann meinen die noch, wir sind auch Anhänger von ihm. Aber sie konnten sich dem nicht entziehen. Es gab einen besonderen Poeten unter den Arabern. Sein Name war Al-Walid ibn Al-Mughira. Und er zählte zu den besten Poeten der damaligen Zeit. Und die Poeten damals hatten eine bestimmte Form der Poesie. Das war, um jemanden anderen zu beleidigen. Heute kennt man das aus Rap-Wettbewerben, diesen Diss-Rap oder wie man das nennt. Das sind Verse, nur um einen anderen fertig zu machen. Und die waren damals Experten auf diesem Gebiet. Wenn die das gemacht haben, dann konntest du nur noch auswandern. Also in Arabien war deine Geschichte erledigt. Und die Gegner des Islam haben ihn losgeschickt, okay, mach das mit dem Koran. Hör dir an, wie er klingt und dann sag irgendwas Schlechtes darüber. Mach irgendeine von diesen schönen Poesien, um das Ganze zu beleidigen und die Leute werden dem gar nicht mehr weiter folgen. Und er hat gesagt, okay, mach ich. Er geht zum Propheten und möchte von ihm etwas vom Koran hören. Und der Prophet liest für ihn nur einen einzigen Vers. Al-Walid sitzt da und sagt, kannst du das wiederholen? Ja, klar. Der Prophet liest den gleichen Vers noch einmal. Das ist nur ein Vers. Und Al-Walid sitzt da, kannst du das wiederholen? Ja. Und er liest denselben Vers noch einmal. Nur ein einziger Vers. Und er sagt Al-Walid, der gekommen ist, um das Ganze jetzt runterzuputzen, sagte, ich schwöre, dass niemand von euch Poesie besser kennt als ich. Keiner kann es in diesem Bereich mit mir aufnehmen. Trotzdem schwöre ich, dass die Worte Mohammeds nichts ähneln, was ich bereits kenne. Seine Worte haben eine Süße, die mit einer Schönheit verziert wurden. Zu Anfang sind sie wie die Früchte eines Baumes und zum Ende hin haben sie eine tiefe Verwurzelung. Sie erobern und werden nie besiegt werden und sie räumen alles bisher Dagewesene aus dem Weg. Das war der beste Poet der damaligen Zeit. Die Leute, die ihn losgeschickt haben, waren an ihm verzweifelt. Sie hatten die Hoffnung, dass er jetzt irgendwas sagen würde, was dem ganzen Spuk ein Ende bereiten würde. Und obwohl er ein Gegner war und er ist als Nicht-Muslim gestorben, war das, was er über den Koran sagte. Er konnte nichts anderes darüber sagen. Die Wirkung sieht man aber am besten auf die Gegner des Korans, wenn man die Leute betrachtet, die den Islam angenommen haben. Wir haben die berühmte Geschichte von Omar. Das ist der zweite Kalif im Islam. Und er ist eines Tages aus seinem Haus gegangen, um den Propheten zu töten. Er hat gesehen, was der Islam an der Gesellschaft verursacht. Da sind einige Leute, das waren für ihn fanatische Anhänger und die folgen nicht mehr der Religion der Vorväter. Und er wollte dem ganzen Spuk ein Ende bereiten. Er nimmt sein Schwert, geht raus und sagt, okay, Feierabend. Heute werde ich den Islam besiegen. Und er hört, dass seine Schwester den Islam angenommen hat. Dann geht er erstmal zu ihrem Haus. Und er hört, wie innen drin etwas vom Koran rezitiert wird. Etwas, was er so noch nicht kannte. Er geht rein, fängt einen Streit mit seiner Schwester an. Und irgendwie tut ihm das dann leid. Er schlägt sie, sieht, sie fängt an zu bluten. Und dann sagt er, okay, jetzt müssen wir uns mal zusammensetzen und unterhalten. Kannst du mir nochmal das zeigen, was du eben gelesen hast? Und dann hört er die ersten Verse aus der 20. Sure des Korans. Und derjenige, der noch 5 Minuten vorher ausgezogen war, um den Propheten zu töten, beschließt den Islam anzunehmen. Er hört nur ein paar Verse aus einem Kapitel. Aber das hat ihn schon überzeugt, dass das die Wahrheit sein muss. Er geht direkt zum Propheten und nimmt den Islam. Und das sind nicht nur Geschichten, die damals passieren. Das passiert heute noch. Es gibt heute in Amerika einen Konvertiten, der heißt Abdullah. Der lernt jetzt Koran auswendig. Und der hat seine Geschichte erzählt, wie er zum Islam gekommen ist. Der hieß früher Mike. Und das war nicht einfach irgendein Amerikaner. Das war ein Neonazi. Einer von dieser weißen Überlegenheitsbewegung. Knallhart, aber richtig, wie man es sich vorstellt, mit Tattoos am ganzen Körper. Und er erzählt, er hat den Islam angenommen. Es war an einem Tag, als er Streit hatte mit seiner Mutter. Und er hat sie so feste geschlagen, dass sie ernsthaft verletzt war. Und entweder die Mutter oder einer von der Familie wollte die Polizei rufen. Und da hat er keine Lust drauf, er geht aus dem Haus raus und will eigentlich sich erstmal irgendwo verstecken, erstmal seine Ruhe haben. Und geht in die Bibliothek. Okay, jetzt kann man nicht einfach so in der Bibliothek rumstehen. Das sieht auch komisch aus. Sagt er, okay, mindestens muss ich mir ein Buch nehmen. Er greift ins Regal und zieht einen Koran heraus. Ja gut, jetzt kann man auch nicht einfach mit einem Buch da rumstehen. Man muss wenigstens so tun, als wenn man liest. Und er setzt sich hin und schlägt das Buch auf. Und er sagte, ich habe den Koran nicht gelesen. Der Koran hat mich gelesen. Er sitzt den ganzen Nachmittag in der Bibliothek und liest nur den Koran. Er verlässt die Bibliothek nicht eher, bis er den Islam angenommen hat. Versuch ein Buch zu finden auf dieser Welt, das diese Wirkung auf die Gegner hat. Dass Leute, die hundertprozentige Gegner waren, um 180 Grad herumdreht und sie zu verehren macht. So ein Buch findet man heute nirgendwo auf der Welt. Dieses Buch hat nicht nur einzelne Menschen verändert, sondern die ganze arabische Insel. Wenn man die Geschichte betrachtet, dann waren die Araber damals ein Volk von Beduinen. Das waren einfach ein paar Leute in der Wüste, die nichts Besseres zu tun hatten, als den ganzen Tag Kriege gegeneinander zu führen. Das war deren Hobby. Die waren völlig unbedeutend in der Geschichte damals. Es gab das große Reich der Römer und das große Reich der Perser, aber um die Araber hat sich keiner gekümmert. Und dann kam dieses Buch und 100 Jahre später waren die Araber eine Weltmacht. Sie haben ein Reich gegründet, das von Spanien bis Indonesien ging. Wenn man das auf die heutige Zeit übertragen würde, dann wäre das so, als wenn es irgendwo in Südamerika im Dschungel so ein Indianervolk gäbe, so ein paar Indianerstämme, die den ganzen Tag Krieg führen. Und dann kriegen die ein Buch und 100 Jahre später sind die USA und Russland besiegt und sie regieren die Welt. Das war der Effekt des Korans. Er hat, was man damals nie für möglich gehalten hätte, die ganzen arabischen Stämme zusammen vereint. Das waren alles erbitterte Feinde. Jeder hat um die Vorherrschaft gekämpft. Aber der Koran ist gekommen, hat daraus eine Einheit geschaffen. Und nicht nur das. Er hat daraus ein Reich erschaffen, was man bis dahin gar nicht kannte. Der Koran wurde nicht auf einmal offenbart. Er hat eine ganze Geschichte. Das ging über einen Prozess von 23 Jahren. Und normalerweise würde man erwarten, wenn ein Mensch ein Buch über 23 Jahre schreibt und mit so vielen unterschiedlichen Situationen, wo man am Anfang noch angesehen war in der Gesellschaft, irgendwann ausgestoßen, dann wird man plötzlich zum Anführer. Es hätte irgendeinen Effekt, der sich auszeichnen würde in diesem Buch. Man würde das irgendwie erkennen. Man erkennt die Psychologie des Menschen an seinem Stil. Der Koran hat einen konstanten Stil. Über 23 Jahre. Er erinnert sich niemals. Und allein das ist schon ein Zeichen dafür, dass nicht irgendein Mensch das geschrieben hat. Und noch dazu ist er komponiert worden auf eine völlig erstaunliche Art und Weise. Ich glaube, kein Buch auf der Welt macht das auf diese Art. Wenn man normalerweise ein Buch schreibt, dann fängt man vorne an. Kapitel 1, Kapitel 2, Kapitel 3, bis zum Ende. Es wäre völlig widersinnig, mit dem 10. Kapitel anzufangen, dann das 3. zu schreiben, dann einen Teil von dem 25. und dann das Ganze am Ende zusammenbringen. Denn das würde chaotisch aussehen. Aber der Koran wurde genauso offenbart. Die ersten Verse, das sind die Verse aus der 96. Sure. Aber auch nur der Anfang. Das Ende wurde später offenbart. Und dann kamen Verse aus dem Bereich zwischen der 70. und 80. Sure. Und dann mal komplettere Sure. Dann manchmal Verse mittendrin. Manchmal zuerst das Ende und dann der Anfang. Und das Ganze wurde am Ende von 23 Jahren harmonisch zusammengefügt. Es liest sich wie aus einem Guss. Welcher Mensch könnte auf diese Art und Weise ein Buch verfassen? Jetzt könnte man ja auf die Idee kommen, das hat jemand von vornherein geschrieben, einmal zusammenkomponiert und dann ist er ein Stück für Stück mit dieser Offenbarung gekommen. Aber selbst das funktioniert nicht. Denn der Koran nimmt häufig Bezug auf spezielle historische Momente. Das heißt, auf Ereignisse, die jetzt erst gerade passiert sind, im Laufe dieser 23 Jahre. Es kann niemand von vornherein komponiert haben. So. Es ist tatsächlich im Laufe von 23 Jahren auf diese Art und Weise entstanden. Und trotzdem bewahrt er eine ganz präzise Struktur, die sich sogar manchmal in der Anzahl bestimmter Wörter widerspiegelt. Wenn man den ganzen Koran betrachtet und man würde nachzählen, wie oft das Wort Leben, wie oft das Wort Diesseits und Jenseits vorkommt, dann stellt man fest, es sind beide Male 115 Mal. Die Wörter Engel und Satane kommen beide 88 Mal vor. Die Wörter Tod und Leben kommen jeweils 145 Mal vor. Das Wort Monat in der Einzahl kommt 12 Mal vor. Das Wort Tag in der Einzahl 365 Mal. Betrachtet man die Wörter Landmasse und Meer, dann stellt man fest, das Meer kommt 32 Mal vor, Landmasse 13 Mal. Erstmal keine Übereinstimmung. Das Verhältnis zwischen diesen beiden entspricht aber genau dem Verhältnis von der Landmasse zum Meer auf unserem Planeten. Man kann das alles in den Bereich des Zufalls verweisen. Aber wenn man das auf vielen Ebenen hat, dann hört es irgendwann einmal auf. Und man könnte sowas auch nicht nachzählen. Besonders nicht, wenn man ein Buch auf diese Art und Weise verfasst. Man würde irgendwann durcheinander kommen. Aber am Ende von 23 Jahren hat man eine ganz präzise Auswahl von Wörtern. Der Koran ist ein Buch, das einem beim Lesen, egal wie oft man es liest und egal wie lange, nie langweilig wird. Und auch das wird man bei keinem anderen Buch auf der Welt finden. Es gibt eine Reihe von Muslimen, auch heute noch, die lesen alle 5 Tage den Koran von Anfang bis Ende. Komplett durch. Und das jahrelang, bis zu ihrem Tod. Die hören nie auf damit. Du wirst nicht ein einziges Buch auf der Welt finden, mit dem das möglich wäre, rein theoretisch. Es gibt Bücher, ich habe selber schon Bücher gelesen, aus spannende Romane oder was auch immer, die ich mehrmals gelesen habe. 3, 4, 5, 7 vielleicht. Wenn es besonders hoch kommt, 12. Aber mehr macht man das nicht. Irgendwann wird es langweilig. Ich würde sogar so weit gehen zu behaupten, wenn ich jemandem sagen würde, er sollte ein bestimmtes Buch alle 5 Tage bis zu seinem Lebensende durchlesen, er würde lieber 10 Jahre ins Gefängnis gehen. Beim Koran ist das nicht so. Und die Leute machen das freiwillig. Es ist keine Pflicht in unserer Religion. Sie machen das, weil sie das genießen. Es gab Leute, die haben den Koran an einem ganzen Tag durchgelesen, von Anfang bis Ende, ohne Unterbrechung. Der Koran hat einen Stil und eine Wortwahl, die man so nicht verbessern kann. Wenn man irgendein Buch nehmen würde, dann würde jedem Menschen ein Verbesserungsvorschlag einfallen. Man würde sagen, man kann einen bestimmten Abschnitt nehmen, den man kürzer verfassen könnte oder anders formulieren. Oder vielleicht könnte man sagen, naja, das hätte man ausführlicher darstellen können oder das wäre überflüssig. Mit dem Koran ist das noch nie passiert. Es ist noch nie ein Sprachwissenschaftler gekommen, der sich mit dieser Sprache auskennt und ernsthaft behauptet hat, man könnte irgendein Wort am Koran weglassen oder hinzufügen oder ändern und das Ganze wäre dann eine Verbesserung. Es geht mit jedem Buch auf der Welt. Das geht nur nicht mit dem Koran. Das heißt, wenn man vollkommen oder perfekt definiert als nicht möglich, es zu verbessern, dann ist der Koran definitiv perfekt. Und interessanterweise erwähnt er das direkt am Anfang. Wenn man den Koran aufschlägt, dann findet man in der zweiten Sure, im zweiten Vers, dies ist das Buch, ohne Zweifel darin eine Rechtleitung für die Gottesfürchtigen. Auf Arabisch, ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِي هُدَلِ الْمُتَّقِينَ. Und dieses arabische Wort Raib, das für Zweifel verwendet wird, das ist die schwächste Form von Zweifel. Und der Koran sagt direkt am Anfang, in diesem Buch gibt es keinen Zweifel. Wir reden nicht über Fehler, Missverständnisse oder Dinge, die sich widersprechen. Es gibt nicht einen einzigen Grund daran zu zweifeln. Das kann jeder an den Anfang seines Buches schreiben. Ja klar, das ist richtig. Es macht aber keiner. Die Wahrheit ist, wenn Menschen ein Buch schreiben, sie schreiben eher etwas hinein. Wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt, schreibt uns eine E-Mail. Dass einer das zu Anfang in sein Buch schreibt, von vornherein klarstellt, hier gibt es niemals Verbesserungsvorschläge, was auch passiert ist. Das hat bis jetzt nur ein einziger gewagt. Und das ist der Autor des Korans. Das ist natürlich ein herausforderndes Statement. Es wird hier niemals einen Grund zu zweifeln geben. Das ist besonders gefährlich, wenn in diesem Buch noch Aussagen sind, die die Zukunft betreffen. Man stelle sich einmal vor, eine einzige von diesen Aussagen würde sich irgendwann als falsch herausstellen. Bei einem menschlichen Autor wäre das überhaupt gar kein Problem, der hat sich halt vertan. Beim Koran wäre die ganze Idee sofort, man hätte der ganzen Idee den Bogen entzogen. Alles wäre zunichte gemacht. In so einer Situation würde ein Mensch auch gar nicht erst hingehen, das zu wagen, über zukünftige Ereignisse überhaupt irgendeine Aussage zu treffen. Im Koran ist das nicht so. Im Koran ist das gleich, ob das die Zukunft oder die Vergangenheit betrifft. Das macht eigentlich keinen Unterschied. Denn derjenige, der dieses Buch geschrieben hat, kannte die Zukunft schon. Am Anfang, als der Prophet mit seiner Mission anfing, er stieg einmal auf einen Hügel und rief alle Stämme aus Mekka zusammen, aus der Stadt, in der er geboren wurde. Und er hat sie alle versammelt und hat ihnen in einigen wenigen Sätzen die Botschaft des Islam übergebracht. Und einer der Anführer, die dort versammelt waren, hat ihn auf Extremste beleidigt. Sofort kam eine Offenbarung im Koran, dass diese eine Person und seine Frau niemals den Islam annehmen. Und das ist die 111. Sure im Koran. Jetzt könnte man sagen, ja gut, das ist kein Wunder. Das war ja ein Erzfeind, ein Gegner. Ja, das ist richtig. Aber man könnte sagen, die meisten der Erzgegner und Feinde des Islam haben ihn später angenommen. Die eigenen Kinder von dieser Person, er hatte 4 Söhne, 2 davon haben den Islam angenommen. Wir haben eben die Geschichte von Omar gehört, der auch ein Erzgegner war und er geht eines Morgens aus seinem Haus und innerhalb von 5 Minuten wird seine Meinung geändert. Man würde so eine Voraussage überhaupt gar nicht erst machen. Präzise mit Namen, diese Person, Abu Lahab, das war sein Name und seine Frau werden diese Botschaft nie annehmen. Dieser Mensch hat danach noch 10 Jahre gelebt. Wäre er ein einziges Mal auf die Idee gekommen, den Islam anzunehmen, wäre die ganze Idee zerstört. Man macht sowas nicht. Man würde so eine Voraussage niemals machen. Deswegen machen auch Wahrsager das. Diese Schlitzohren und Betrüger, diese Jahrmarkt-Wahrsager, die in ihre Kristallkugel reinschauen, die machen sowas gar nicht. Die machen immer sehr allgemeine Voraussagen, die sich eigentlich immer erfüllen. Ich kann einem Menschen einfach sagen, er wird mal mehr Geld haben, mal weniger. Es geht einem mal gesundheitlich besser oder schlechter. Es gibt mal Probleme in der Ehe und mal nicht. Es ist keine großartige Herausforderung, wenn ich sage, okay, du wirst irgendwann im nächsten Jahr, wird es einmal in deiner Ehe krisen. Ja, das passiert jedem Menschen. Das sind Dinge, die sich immer erfüllen. Aber etwas so präzise zu sagen, machen die nicht. Deswegen machen die es immer so allgemein. Und wenn es sich tatsächlich mal nicht bewahrheitet, ja, dann war die Zukunft halt in dunkle Nebelwolken gehüllt oder was auch immer. Ich habe mal einen Wahrsager im Fernsehen gesehen, es war eine Wahrsagerin, die hat den Sieger der Fußball-Weltmeisterschaft vorausgesagt. Sie meinte Brasilien. Das ist natürlich jetzt kein gewagtes Statement, denn Brasilien ist sowieso eine berühmte Fußballmannschaft. Und prompt ist Brasilien im Halbfinale rausgeflogen und Frankreich ist Weltmeister geworden, was niemand erwartet hätte. Das war in den 90er Jahren. Für die ist das kein Problem. Sie ist eine normale Wahrsagerin, sie kann immer irgendeine Ausrede finden. Aber Gott selber kann das nicht. Wäre ein einziger Fehler darin, eine einzige Aussage, und es wäre sofort ein Beweis, dass diese ganze Behauptung von diesem Buch als Offenbarung Gottes zunichte gemacht worden wäre. Und das ist nicht das einzige Mal. Es gab in der Zeit des Propheten ein Ereignis bei den Römern. Die Römer befanden sich mit den Persern im Krieg. Und es gab eine bestimmte Schlacht, wo die Römer von den Persern vernichtend geschlagen wurden und waren am Boden zerstört. Und die Gegner des Islam haben sich gefreut. Denn sie haben die Römer, die als Christen waren, in der Nähe des Islam eingeordnet. Beides waren Buchreligionen, beide berufen sich auf Propheten, beide haben eine ähnliche Botschaft, beide haben einen ähnlichen Moralkodex. Das heißt, sie haben gesagt, okay, die Römer, die sind ähnlich wie die Muslime. Und die Perser, das waren Götzendiener, genau wie die Gegner des Islam. Und deswegen haben die Gegner sich damals gefreut. Sie haben gesagt, wow, dasselbe machen wir mit euch. So wie die Perser die Römer besiegt haben, so werden wir die Muslime besiegen. Als sie dies sagten, kam eine Offenbarung im Koran. Und zwar in der 30. Sure, nennt sich die Römer. Ghulibat ar-Rum fi adna al-ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin. Die Römer sind besiegt im nahegelegenen Land und sie werden nach ihrer Niederlage siegreich sein. In einer Anzahl von Jahren. Dieses Wort Anzahl von Jahren, das kann man aus dem Arabischen nicht genau übersetzen. Denn dieser Ausdruck fi bid'i sinin bedeutet einen Zeitraum zwischen 3 und 9 Jahren. Es sind mindestens 3 Jahre, höchstens 9 Jahre. Nicht mehr und nicht weniger. Jetzt könnte man sagen, okay, die Idee, dass die Römer irgendwann noch einmal die Perser besiegen, naja, das kann ja passieren. Aber wie soll man wissen, dass das genau in einem Zeitraum von 3 bis 9 Jahren passiert? Es hätte auch vorher sein können. Oder später. Ein normaler Mensch würde so eine Voraussage überhaupt nicht machen. Er würde das allgemein halten. Irgendwann werden die siegreich sein und das kann sich irgendwann erfüllen. Aber in diesem Zeitraum, in dieser Präzision, würde man das nicht wagen. Und die Muslime damals haben sogar Wetten darauf abgeschlossen. Als diese Offenbarung kam, haben einige gewettet mit ihren Gegnern, dass das passieren wird. Und die Gelehrten haben unterschiedliche Meinungen vertreten, was das betrifft. Einige sagen, damals war Wetten noch nicht verboten, denn eigentlich darf man das im Islam nicht. Es gab andere, die haben gesagt, das war keine Wette auf die Zukunft. Wenn das im Koran steht, ist es sowieso garantiert, dass es passiert. Selbst wenn die Römer und die Perser damals ausgestorben wären, dann wären in einem Zeitraum von 3 bis 9 Jahren wären neue Römer gekommen, neue Perser, die hätten gegeneinander gekämpft und die Römer haben die Perser besiegt. Das wäre auf jeden Fall passiert, weil es eine Offenbarung im Koran. Es gab keinen Zweifel daran. Der Koran sagt über sich selbst, dass er niemals verändert wird, dass er bewahrt bleibt. Wir finden diesen Vers in der 15. Sure. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Wahrlich, wir haben diese Ermahnung herabgesandt und wir werden sie bewahren. Gott selber sagt, dieser Koran, der wird von mir bewahrt. Und das ist, was wir auch heute noch sehen. Wir haben heute nach 1400 Jahren immer noch exakt denselben Koran wie zur damaligen Zeit. Das ist an sich schon erstaunlich, denn die meisten heiligen Schriften wurden damals verändert. Ich glaube sogar, der Koran ist mit die einzige heilige Schrift, die innerhalb von 1400 Jahren nicht verändert wurde. Alle Schriften vorher, die wir auch akzeptieren, wurden alle mehr oder weniger von den Menschen verändert. Es wurde immer wieder gemacht. Das war also das, was man erwarten würde. Auch damals mussten die Muslime das erwarten, dass das irgendwann passiert. Das ist immer passiert. Warum also nicht mit dem Koran? Und vor allen Dingen, warum sagt der Koran das von vornherein? Das wird mit diesem Buch nicht passieren. Es gibt auch keine Hoffnung, dass das irgendwann einmal passieren könnte. Sagen wir mal, es gäbe eine Bücherbombe. Die würde alle schriftlichen und alle elektronischen Aufzeichnungen vernichten. Die Muslime wären die einzigen, die ihre heilige Schrift innerhalb eines Tages wiederherstellen können. Heute haben wir wir haben Millionen von muslimischer Kinder auf der Welt, die kennen den ganzen Koran auswendig, jeden Vers. Und das ist auch dieser Effekt, dass wenn man irgendwo hinkommt, man macht einen kleinen Fehler und man findet sofort jemanden, der in der Lage ist, diesen zu korrigieren. Es gab eine Geschichte im, ich ich glaube im 14. Jahrhundert war das ungefähr, in Bagdad, in Irak war das. Damals war Irak von den Muslimen beherrscht. Und es gab jemanden, der hat die verschiedenen Religionen gesehen, Judentum, Christentum, Islam, und wollte herausfinden, was von beiden die Wahrheit ist. Und da hat er gesagt, okay, ich bringe kleine Änderungen in ihrer Schrift ein und schau mal, was passiert. Und das hat er mit der Tora gemacht. Er hat minimal was geändert und es jemandem gegeben zum Kopieren. Und es wurde kopiert. Die Leute haben es abgeschrieben und verteilt. Und er hat es schon bald gefunden, dass selbst die Gelehrten damit gepredigt haben. Und er hat dasselbe mit der Bibel gemacht. Ein paar ganz kleine Änderungen, minimal, hat es jemandem gegeben zum Kopieren und es wurde kopiert und verteilt. Und die Gelehrten haben damit gearbeitet. Und er hat dasselbe versucht mit dem Koran. Eine minimale Änderung hier und da. Gibt es jemandem zu kopieren? Er geht hin, will seine Kopien abholen und er sagt ihm, das ist nicht der Koran. Bitteschön. Und daran hat er erkannt, das muss die Wahrheit sein. Das ist die Wahrheit, die bewahrt bleibt. Gefährliche Aussagen betreffen natürlich nicht nur die Zukunft oder zukünftige Ereignisse. Das sind natürlich auch Dinge oder Aussagen über das Universum, die sich irgendwann als falsch herausstellen können. Und das ist eigentlich auch das, was man erwartet. Wenn man das Wort Heilige Schrift hört, dann sagt man, ja, okay, das hat sowieso ein Mensch geschrieben, denn irgendwo steht drin, dass die Erde eine Scheibe ist oder dass der Himmel eine Käseglocke ist oder irgend so etwas. Kennen wir alle schon. Die Erfahrung hat man auch häufig vorher gemacht. Aber der Koran ist anders. Die Aussagen über das Universum, die man darin findet, stimmen manchmal in geradezu erstaunlicher Weise mit den letzten Entdeckungen überein. Und das ist eine Besonderheit, die wir tatsächlich nur so im Koran finden. Wir kennen oder wir wissen heute, dass das Universum nicht so entstanden ist, wie wir das so sehen. Und dass alles einmal vereint war. So eine einzige Masse. Und dann hat sich das Universum ausgedehnt und dann haben sich Sterne und Planeten gebildet. Und man findet ähnliche Aussagen dazu im Koran. Man findet die Aussage in der 21. Sura, Vers 13. أَوَلَمْ يَرَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا. Haben die Ungläubigen nicht gesehen, dass Himmel und Erde eine Einheit waren, die wir zerteilt haben? Und man würde sagen, ja, okay. Das kann man heute sehen. Oder in der Sura 51, Vers 47. وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ. Wir haben den Himmel mit Kraft gebaut und wir dehnen ihn aus. Auch das ist eine Sache, die man heute so bestätigen würde. Noch vor 100 Jahren hätte das Anlass zu Zweifeln gegeben. Als Albert Einstein seine Theorie aufgestellt hat, hat er einige Berechnungen durchgeführt. Und er kam am Ende dieser Berechnung zu dem Ergebnis, dass das Universum sich entweder ausdehnt oder zusammenzieht. Das kann nicht statisch sein. Und das hat ihn so verrückt gemacht, dass er selber noch was geändert hat, damit es statisch ist. Damit es sich jetzt nicht irgendwie bewegt. Und er hat später erst festgestellt, ah, das war ein Irrtum. Als man nämlich gemerkt hat, dass es sich tatsächlich ausdehnt. Für Einstein war das eine Überraschung. Für die Muslime nicht. Wir haben das schon im Koran gelesen. In Sure 10, Vers 5 wird gesagt, هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. Er ist derjenige, der die Sonne zu einer Leuchte gemacht hat und den Mond zu einem Licht. Das arabische Wort für das Licht des Mondes ist Nura. Und Nura bezeichnet ein Licht, was reflektiert wird, was ausgebohrt ist, was nicht von sich selbst herausstrahlt. Und das ist das, was man lernt. Und das ist das, was wir heute wissen. Der Mond scheint nicht selber, sondern er reflektiert nur das Licht von der Sonne. In Sura 39, Vers 5 wird gesagt, خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ. Er hat Himmel und Erde in Wahrheit erschaffen. Er lässt die Nacht über den Tag rollen und den Tag über die Nacht. Und dieses arabische Wort für rollen, yukawir, das bezeichnet, oder man benutzt das, wenn man etwas um eine runde Sache herumwickelt. Das ist der Ausdruck. Das heißt, es wird gesagt, dass Nacht und Tag sich um ein rundes Etwas wickeln. Das ist der Ausdruck. Das arabische Wort für Ball, Kurra, kommt übrigens auch daher. Es bezeichnet etwas wie einen runden Körper. Und auch das wissen wir heute, dass die Erde ein runder Körper ist, Kugelgestalt hat. Sonst könnten sich auch Nacht und Tag überhaupt nicht in dieser Form, wie es im Koran beschrieben wird, darüber rollen oder wickeln. Dieses Wort kann man nur so verwenden. Hätte sich irgendwann herausgestellt, dass die Erde keine Kugel ist, wäre dieser Vers nur schwer zu erklären. In Sura 78, Vers 6 und 7 wird gesagt, أَلَمْ نَجَعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا. Haben wir die Erde nicht zu einem Lager gemacht und die Berge zu Pflöcken gemacht, zu Nägeln? Das ist eine Sache, die selbst ich nicht wusste, die mich überrascht hat, was dieser Ausdruck eigentlich im Koran soll. Denn ein Berg sieht nicht aus wie ein Nagel, vielleicht umgekehrt. Aber insgesamt würde man das damit nicht verbinden. Macht man jedoch einen Schnitt durch die Erde, dann stellt man fest, dass Berge tatsächlich wie Pflöcke sind. Wie Nägel in der Erdkruste. Den Berg, den man oben sieht, das ist nur die Spitze. Der geht viel tiefer in die Erde hinein. Berge haben so etwas wie Wurzeln. Und die sind länger als der Berg selber. Und wenn man es dann durch diesen Schnitt betrachtet, ja, dann sieht ein Berg tatsächlich aus wie ein Pflock in der Erdkruste. Man sieht daher an einigen Beispielen im Koran, dass die Wörter, die benutzt werden und die Phänomene, die beschrieben werden, in erstaunlicher Weise damit übereinstimmen, mit dem, was wir heute entdeckt haben. Und das ist außergewöhnlich für eine heilige Schrift, die vor 1400 Jahren offenbart wurde. Wenn das ein Mensch geschrieben hätte, dann würde man erwarten, dass vielleicht das eine oder andere sich als richtig herausstellt und vielleicht auch der eine oder andere Fehler sich eingeschlichen hat. Und genau das merkt man im Koran nicht. Es gab damals einige Völker, die haben auch Herausragendes herausgefunden. Beispielsweise die Griechen. Die waren wunderbare Astronomen. Schon im 4. Jahrhundert vor Christus hat Eratosthenes, ein griechischer Astronom, hat berechnet, wie groß der Umfang der Erde ist. Und er kam auf einen Wert von 40.000 Kilometern. Das ist erstaunlich genau. Viel besser weiß man das heute nicht mehr. Und die haben auch auf anderen Gebieten, haben die Griechen Herausragendes geleistet. Besonders was die Astronomie betrifft. Allerdings haben sie auch genauso viele Fehler gemacht. Sie waren weit davon entfernt, ein wirklich korrektes Verständnis vom Aufbau dieses Universums zu haben. Hätte man also jetzt gesagt, okay, damals ist vielleicht der Prophet hingegangen und hat bei den Griechen was gelernt. Und vielleicht auch bei den Ägyptern oder bei den Sumerern oder bei den Hebräern oder wo auch immer. Dann würde man erwarten, dass er von ihnen die richtigen Vorstellungen genauso wie die Fehler übernimmt. Und das müsste sich auch im Koran zeigen. Erstaunlicherweise hat er überall die richtigen Vorstellungen herausgenommen und die Fehler alle weggelassen. Denn die findet man nicht im Koran. Sagen wir, es wäre theoretisch möglich, dass er es von anderen Personen gelernt hat. Da müsste er selber in der Lage sein, die Fehler von dem Richtigen zu unterscheiden. Das heißt, er müsste selber erstmal ein herausragender Wissenschaftler sein, auf unterschiedlichen Gebieten. Chemie, Medizin, Geologie, Astronomie. Und er hätte all das schon irgendwo lernen müssen. Und dieser herausragende Wissenschaftler, das soll der Prophet gewesen sein. Ein Mensch, der als Schafhirte gearbeitet hat, später als Kaufmann. Und der bis zu seinem Tod nicht lesen und schreiben gelernt hat. Ich weiß nicht, ob das wirklich die plausiblere Erklärung ist. Betrachten wir das Ganze rein logisch. Wer könnte diesen Koran überhaupt verfasst haben? Prinzipiell gibt es drei Möglichkeiten. Er könnte von Gott selber stammen, er könnte vom Propheten stammen oder er könnte von irgendeinem anderen Araber stammen. Nicht-Araber scheiden eindeutig aus, denn die hätten diese sprachlichen Fertigkeiten nicht besessen. Bei einem normalen Buch, was würde man machen, wenn man herausfinden will, wer das geschrieben hat? Irgendein Buch aus der Bibliothek, was macht man? Man nimmt das Buch und schaut rein, was dort steht. Und wenn da drin steht, der Autor ist XYZ, dann geht man davon aus, es war XYZ. Okay, machen wir das mit dem Koran. Was steht im Koran, wer das Buch geschrieben hat? Und wir finden diese Information an vielen Stellen. Am Anfang von Sure 20. Tanzilan mimmen khalaqal arda was-samawati al-ula. Eine Offenbarung von demjenigen, der die Erde und die hohen Himmel erschaffen hat. Das ist eine klare Aussage. Der Autor sagt über sich selber, er ist der Schöpfer von Himmel und Erde. Bei einem normalen Buch würde man das auch einfach so jetzt erstmal akzeptieren. Bei dem Koran wirkt das immer noch irgendwie zweifelhaft auf die Leute. Jeder kann das in ein Buch schreiben. Ja, ist richtig, jeder kann das schreiben. Es macht aber keiner. Wann würde man überhaupt erst auf die Idee kommen, dass man das Ganze anzweifelt? In einem normalen Fall wäre das erst dann, wenn jemand anders kommt und behauptet, er wäre der Autor. Wenn ich zwei verschiedene Meinungen habe. Wenn in einem Buch steht, das hat Johannes Mario Simmel geschrieben, dann kommt ein anderer und sagt, nein, das stimmt nicht, ich war es. Dann würde man das näher untersuchen. Aber wenn das noch nie passiert ist, dann akzeptiert man das eigentlich so, wie es da geschrieben steht. Es ist noch nie jemand gekommen, der behauptet hat, der Autor des Korans zu sein. Ja, dann sollte man eigentlich davon ausgehen, dass es tatsächlich der Autor ist, der im Koran steht. Wenn man in einem Fußballstadion einen Schlüssel finden würde und am Ende des Spiels gehen 100.000 Menschen nach Hause, nur ein einziger meldet sich und sagt, ich habe einen Schlüssel verloren, dann geht man davon aus, dass das auch tatsächlich sein Schlüssel ist. Wenn zwei Leute kommen, dann versucht man das näher herauszufinden. Aber wenn nur einer kommt, dann sollte das schon so sein. Wenn noch nie einer behauptet hat, den Koran geschrieben zu haben, außer der Schöpfer von Himmel und Erde, dann sollte man das eigentlich annehmen. Wer käme denn noch in Frage? Es könnte theoretisch ja irgendein anderer Araber gewesen sein. Aber es hat sich noch nie einer gemeldet. Und es wird auch kein anderer Araber mit dem Koran irgendwie bevorzugt. Eigentlich ganz im Gegenteil. Der Koran kritisiert alles an der arabischen Lebensweise. Alles, was die Araber damals gerne hatten. Wein, Glücksspiel, ihr Umgang mit Frauen, ihre Sklaverei, viele Vorstellungen, die sie damals hatten. Ihre Göttervorstellungen, die Religion ihrer Vorväter, all das, was den Arabern wichtig war. Nicht zuletzt ihre Stammesstruktur. Die Araber, die haben gelebt, das war das Heiligste für sie. Die Zugehörigkeit zu einem bestimmten Beduinenstamm. Und der Koran sagt, das ist unwichtig. Was zählt, ist die Verbindung mit der Religion. Eigentlich all das, was die Araber damals geliebt haben, kritisiert der Koran. Welcher Araber wäre auf diese Idee gekommen? Und noch dazu wurden im Anschluss daran wurde versucht, diese Ideologie zu exportieren. Der Prophet hat ja noch andere Herrscher und andere Völker angeschrieben und hat ihnen versucht, diese Ideologie, hat sie ihnen präsentiert, in der Hoffnung, dass sie sie annehmen. Wer würde so vorgehen, dass er erst sein eigenes Volk niedermacht, alles daran kritisiert, um anschließend den Nachbarnvölkern diese Ideologie zu verkaufen? Es ist keine logische Vorgehensweise. Bleibt der Prophet. Könnte der Prophet es geschrieben haben? Zunächst einmal konnte er nicht lesen und schreiben. Dass er ein Buch schreibt, wäre also von vornherein ungewöhnlich. Und der Stil des Korans unterscheidet sich deutlich von dem, was der Prophet gesagt und getan hat. Es hat eigentlich nichts damit zu tun, er ähnelt ihm nicht einmal. Aber sagen wir, er hätte das getan, dann hätte er tatsächlich sein Volk im Laufe von 23 Jahren betrogen. Denn was er ihnen gesagt hat, war, dass er ein Prophet ist, der Offenbarung erhält. Man würde also sagen, okay, wenn er ein Betrüger war, dann muss er hier irgendein Motiv gehabt haben. Keiner betrügt einfach so. Irgendeinen Sinn muss das immer haben. Welches Motiv könnte das sein? Es könnte sein, dass er versucht hat, die Macht zu erlangen, dass er versucht hat, damit Geld zu verdienen, oder er könnte auch eine bestimmte Frau versucht haben zu beeindrucken. Das sind so die klassischen Motive für einen Betrug. All das haben die Menschen ihm aber damals angeboten. Als der Islam sich ausgebreitet hat, sind seine Gegner zu ihm gekommen und haben ihm gesagt, hör mal zu, was willst du? Willst du die Macht haben? Kein Problem, wir machen dich zum König. Willst du reich werden damit? Auch kein Problem. Wir sammeln Geld und machen dich zum Reichsten. Willst du eine bestimmte Frau? Auch kein Problem. Sag einfach nur, welche du haben willst, wir arrangieren das für dich. Nur hör auf, diese Botschaft zu predigen. Das wäre jetzt die goldene Gelegenheit. Wenn er ein Betrüger wäre, hätte er zumindest verhandelt. Vielleicht wäre es ja irgendwas anderes, was er sich wünscht. Aber was war seine Antwort? Er hat ihn ausrichten lassen über seinen Onkel. Sag ihm. Selbst wenn sie mir die Sonne in meine rechte Hand und den Mond in meine linke Hand geben, höre ich nicht auf, diese Botschaft zu predigen. Ist das die Antwort eines Betrügers? Betrachten wir das Ganze also noch einmal rein rational. Frei von Vorurteilen, von irgendwelchen Verständnissen. Einfach rein logisch. Was macht am meisten Sinn, wer dieses Buch geschrieben haben könnte? Ich bin sicher, wenn man das so betrachtet, dann kommt man am Ende zu dem Schluss, dass es am meisten Sinn macht anzunehmen, dass der Autor derjenige ist, der auch im Buch steht. Eine Offenbarung von dem, der Himmel und Erde erschaffen hat.